Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Es ist ein gutes Gefühl, willkommen zu sein. Wenn sich jemand freut, dass wir da sind, fällt es uns leicht, anzukommen und auszuruhen. Gut, dass wir auch bei Gott jederzeit willkommen sind, auch heute oder gerade heute an diesem Sonntag. Gott hat immer ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Herz für uns, für dich und für mich. In meinem beruflichen Umfeld habe ich häufig mit amerikanischen Kollegen zu tun. Und bei der Begrüßung wird vielfach der Ausdruck verwendet, a warmly welcome. Warmly, übersetzt warm werden, sich erwärmen. Gott möchte dich und mich ganz nah bei sich haben, an seinem Vaterherz. Er möchte, dass wir seine Liebe, Nähe und Wärme spüren. Gott ruft uns heute Morgen ein warmly welcome zu. Ich finde eine sehr treffende Bezeichnung. In diesem Sinne nochmal ein herzliches Willkommen. Mit einem herzlichen Willkommen, einem warmly welcome, möchte ich auch Volker Halfmann begrüßen. Er wird heute die Predigt halten, da Arne Völkel im Urlaub ist. Das Predigtthema lautet, warum es manchmal besser ist, zu schweigen. Volker Halfmann hat dazu Verse aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob ausgewählt. Manch einer mag denken, wow, ein ziemlich ungewöhnliches Thema für die Urlaubs- und Ferienzeit. Ich gebe zu, das kam mir auch als erstes in den Sinn. Aber nachdem ich ein bisschen nachgedacht habe, fand ich es doch zunehmend spannender, sich mit dem Schweigen oder den richtigen Worten zur richtigen Zeit zu beschäftigen. Wenn nicht jetzt in den Ferien, außerhalb übervoller Terminkalender, abgerückt vom Zeitdruck und vielfältigen Verpflichtungen, wann sonst kann ich mich auf mich selbst und meine Beziehung zu meinen Menschen, zu meinen Mitmenschen und zu Gott konzentrieren und vielleicht etwas in die Zeit danach retten? So bin ich sehr gespannt, was wir hören werden. Übrigens, es lohnt sich auch auf jeden Fall einmal das Buch Hiob komplett zu lesen. Zu Beginn wollen wir nun gemeinsam singen. Ein neuer Tag beginnt. Ja, ich freue mich. Wir singen die angezeigten Strophen. Wir haben ja noch Ferien in Nordrhein-Westfalen. Zwei Drittel sind zwar schon um. Ein Teil ist schon wieder zurückgekehrt. Herzliches Willkommen. Die anderen befinden sich im Urlaub und ich hoffe auch, sie werden sich gut erholen. Viele Veranstaltungen, die sonst regelmäßig stattfinden, finden in den Ferien nicht statt. Wer aber Fragen dazu hat und wer heute vielleicht das erste Mal in unserer Gemeinde ist, kann gerne am Ende des Gottesdienstes an den Infotisch gehen. Dort stehen Mitarbeiter zur Verfügung und die können entsprechende Fragen beantworten. Einige Veranstaltungen finden aber statt oder auch einige Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Drei möchte ich besonders hervorheben. Und zwar, das erste ist, dass der KIGO am 29.08., also heute in 14 Tagen, den Schulanfangsgottesdienst feiert. Und dort wird zu Dekozwecken werden noch einige Schultüten benötigt. Und Claudia Rohlfing bittet, wer noch solch ein Exemplar besitzt, es doch vielleicht zur Verfügung zu stellen. Am Ende wird auch zugesichert, dass jede Tüte ihren Besitzer erreicht. Eine zweite Veranstaltung hat etwas mit Beziehung zu tun. Hast du dich schon mal gefragt, wer ist das eigentlich, wer da vor dir sitzt? Den oder diejenige würde ich unbedingt mal gerne kennenlernen. Für eine solche Kontaktaufnahme, für ein solches persönliches Gespräch bietet der offene Garten mit Grillen am 29.08. ab 16 Uhr eine Möglichkeit. Dieses Event, diese Veranstaltung findet bei Familie Lanske in Dortmund-Brakel in den Erlen-9 statt. Am Ausgang liegen auch nochmal solche Einladungskarten, die kann man gerne als Erinnerung mitnehmen oder auch vielleicht jemanden überreichen, den man gerne mitnehmen möchte. Wer Fragen zur Verkehrsanbindung hat oder noch eine Mitfahrgelegenheit sucht, darf sich auch am Ausgang nachher bei meinem Mann oder bei mir melden. Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Während des Urlaubes haben wir einige Erfahrungen mit der Kombination Grillen und Schlechtwetter gemacht. Wir beten natürlich dafür, dass es am 29.08. schönes Wetter gibt. Also wir legen das auch mit in eure Hände. Es hat dann auch irgendwann nochmal mit dem schönen Wetter geklappt und wir haben dann auch bei schönem Wetter gegrillt. Da das aber eine gemeinschaftliche Aktion ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mithelfen würdet. Wir können nicht alles alleine organisieren, aber Brötchen und Würstchen werden gestellt, aber Getränke, Salat oder Nachtisch, da wären wir euch dankbar. Und damit wir nicht komplett in Kartoffelsalat ertrinken, liegt am Ende auch eine Liste aus, da kann man sich eintragen, was derjenige dann mitbringen möchte. Ganz, ganz herzliche Einladung. Ein weiteres wichtiges Thema, und jetzt gehen wir schon langsam in den September hinein, ist das Wochenende um den 4. und 5. September. Ihr habt dazu schon mal diese Einladungsflyer auf euren Sitzplätzen liegen. Zum einen geht es um ein Stadtteilfest, und zwar der Bezirke Körne und Oststadt an diesem Samstag, nämlich Oststadt in Harmonie. Dieses Stadtteilfest ist ein klares gesellschaftliches Zeichen gegen die Aufmärsche der Neonazis, die in den letzten Jahren hier stattgefunden haben. Viele Veranstalter haben sich zusammengeschlossen, unter anderem auch Kirchengemeinden, um hier ganz bewusst ein Zeichen zu setzen. Wir werden als Gemeinde den 4. September dafür nutzen, als einen Nachmittag der Möglichkeit der Begegnung aller Kulturen aufzustellen. Und dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Körner Libori Grundschule. Gleichzeitig wird es aber auch schon das Willkommensfest für unsere neue Pastorenfamilie Cyrus sein. Und am Sonntag, dann am 5.9. um 10 Uhr, wird Rolf Cyrus hier im Gottesdienst eingesegnet. Es haben sich viele Vertreter von Kirchengemeinden, auch der Stadt angesagt. Und es wäre ja schade, wenn du nicht dabei wärst. Also ganz, ganz herzliche Einladung auch zu diesem Wochenende. Nun wollen wir gemeinsam beten und ich möchte diejenigen, denen es möglich ist, bitten, dazu aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir dir willkommen sind und dass du uns heute Morgen in diesem Gottesdienst mit deiner Vaterliebe begrüßen möchtest. Danke für all das Erlebte in der vergangenen Woche, für Freude, aber auch Schmerz und deine Bewahrung auf unseren vielfältigen Wegen. Danke für die geschenkte Ferien- und Urlaubszeit. Danke, dass wir Zeit miteinander verbringen durften, die uns sonst manchmal so fehlt. Danke aber auch für die vielen Eindrücke und vielleicht auch die persönlichen Begegnungen mit dir, die der ein oder andere an seinem Urlaubsort in der freien Zeit sammeln durfte. Herr, es gibt aber auch Menschen in unserem Land, in unserer Stadt und dort, wo unsere Missionspaten unterwegs sind, beziehungsweise wo wir Hilfswerke unterstützen, denen es nicht so gut geht. Stehe du ihnen bei, erweise du dich als Retter und Helfer. Und da, wo wir helfen können, lehre uns das Richtige zu tun oder einfach auch nur da zu sein. Guter Gott, gehe nun auch mit uns durch die neue Woche. Sei bei uns, wenn auch Ängste und Sorgen auf uns einströmen. Gib einem jeden die Kraft, all das zu bewältigen. Sei du bei allem, was wir tun. Ja, himmlischer Vater, vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte zusammenfassen, die du uns gegeben hast. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie auch im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und vor der Predigt wollen wir noch einmal gemeinsam singen. Jesus, du des Lebens Herr. Und dabei sammeln wir auch die Kollekte ein.
Es ist schon klar, der Schwerpunkt der Bibel liegt nicht auf dem Schweigen, sondern da wird ganz viel erzählt vom Reden. Also, Jesus sagt, wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, dann werde ich euch auch bekennen. Dann werde ich mich zu euch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der Apostel Paulus, der sagt, die Menschen, wie sollen sie an das Evangelium glauben, wenn sie es nicht hören? Und wie sollen sie es hören, wenn es ihnen keiner erzählt? Das Evangelium sollen wir verkündigen. Der Apostel Paulus im Kolosserbrief, er sagt, lobt Gott in euren Liedern, die geistlichen Lieder, was wir vorhin jetzt hier miteinander getan haben, zu singen, zu beten laut. Und im Hebräerbrief vielleicht abschließend, da heißt es, wir sollen Gott ein Lobopfer bringen mit unseren Lippen. Da geht es überall um das Reden, um das Verkündigen. Vielleicht kennt einer auch noch diesen Vers, wir sollen jederzeit Rechenschaft ablegen können über den Glauben, der in uns ist. Das geht nicht, ohne dass wir reden, verkündigen. Aber darum geht es nun mal nicht heute Morgen. sondern die Bibel redet auch, ja, das klingt etwas kurios, sie redet auch manchmal vom Schweigen. Oder es wird vom Schweigen berichtet. Und darum geht es mir heute ganz besonders in einem sehr konkreten Zusammenhang. Aber zunächst einmal, das Schweigen kommt zum Beispiel in den Sprüchen vor, Kapitel 17, Vers 28. Da heißt es sinngemäß, wer schweigt, der redet keinen Blödsinn. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Je weniger Worte ich mache, umso weniger Unsinn werde ich natürlich erzählen. Oder im Neuen Testament, Lukas-Evangelium, Kapitel 23, da wird Jesus vor Herodes geführt. Und der hatte sich schon gefreut, der wollte diesen Jesus immer schon mal ausquetschen und fragen, was das für einer ist. Und Jesus steht dort als Gefangener und Herodes stellt ihm Fragen über Fragen und dann heißt es dort, und Jesus antwortete ihm nichts. Stand da und hat geschwiegen. Weil der Sohn Gottes es nicht nötig hat, sich so vor weltlichen Herrschern rechtfertigen zu müssen. In dieser Situation war Schweigen die angemessene Antwort. Heute möchte ich das Schweigen aufgreifen, das im Buch Hiob erwähnt wird, und dann überleiten in heute ähnliche Situationen. Und dazu muss ich natürlich ein bisschen etwas davon erzählen, worum es bei Hiob und in diesem Buch überhaupt geht. Das Hiob-Buch fängt an, dass man zunächst Hiob selbst ins Bild gerückt wird, dieser Mensch. Und es heißt im Hiob-Buch, Kapitel 1, Vers 1, er war ein Vorbild an Rechtschaffenheit, er nahm Gott ernst und er hielt sich von allem Bösen fern. Wenn es also jemanden gab, der den Glauben und die Nachfolge wirklich ernst genommen hat, dann war es dieser Hiob. Er hat mit aller Kraft versucht, Gott zu dienen, hat ihm vertraut, ist ihm nachgefolgt und versucht, sich von allem Bösen fernzuhalten. Es heißt sogar, wenn seine Kinder sich versammelt hatten, um zu feiern, dann hat Hiob nachher ein Brandopfer Gott dargebracht, weil er sich gesagt hat, vielleicht hat einer meiner Kinder ja ein böses Wort gesagt, vielleicht haben sie sich versündigt. Dann, Herr, dann verzeih ihnen, vergib ihnen, ich opfere für sie. So sehr war er um seine Frömmigkeit, um seine Nachfolge besorgt. Und so treu hat er gelebt. Dann gibt es einen Szenenwechsel. Die Kamera schwenkt, wir sehen nicht mehr Hiob, sondern wir werden in Gottes Welt versetzt und dort findet, wenn ihr so wollt, im Himmel eine himmlische Ratsversammlung statt. Gott hat alle seine Engelwesen, die er geschaffen hat, um sich herum versammelt. Und Gott sagt, habt ihr meinen Knecht Hiob gesehen? Keiner ist so wie er. Keiner liebt mich so, keiner dient mir so wie er. Aber dann heißt es, dass auch der Widersacher Gottes, der Satan, dort war. Und der sagt zu Gott, Kapitel 1, Vers 11, taste doch einmal Hiobs Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Locker formuliert, man kann sagen, hier Gott wird eine Wette angeboten und er geht darauf ein. Wetten das. Der dient dir doch nur, weil er alles hat, weil er so gesund ist, weil es ihm so toll geht. Aber nimm ihm das mal alles. Dann ist es mit seinem Glauben vorbei. Und Gott lässt sich darauf ein. Er sagt nur zu, okay, mach das. Nimm es ihm. Und dann wollen wir schauen, was geschieht. Was dann passiert, ist wirklich, dass Hiob in kürzester Zeit alles verliert. Er verliert all sein Vieh, seine Knechte kommen ums Leben und dann, was am schlimmsten ist, alle seine Kinder sterben bei einem Unglück. einer nach dem anderen von Überlebenden, die das mitbekommen haben, kommt und überbringen ihm diese Nachricht. Das sind das, was wir heute Hiobs Botschaften nennen. Alles weg. Und alle seine Kinder kommen ums Leben. Es heißt in Kapitel 1, Vers 22, trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf. Wieder Szenenwechsel. Wieder die Kamera in den Himmel gerichtet. Himmlische Ratsversammlung. Nächster Teil. Gott sagt, Hiob ist immer noch mein Diener, glaubt immer noch an mir, hält sich an mir. Habt ihr den gesehen? Und der Satan sagt, ja, sein Besitz und das alles, das haben wir ihm genommen, aber ihm selber ist ja noch nichts passiert. Taste doch einmal Hiob selbst an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht. Und wieder lässt Gott sich darauf ein und sagt, gut, dann werden wir das auch noch durchziehen und zulassen. Dann darfst du ihn selber antasten, aber am Leben muss er bleiben. Und der Satan tut es. Und es heißt, Hiob bekommt am ganzen Körper eiternde Geschwüre, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Und er kratzt sich mit Scherben, mit allem Scharfen, was er finden kann. Und die ihn natürlich völlig isolieren von allen anderen. Und wieder heißt es in Kapitel 2, Vers 10, trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Jetzt treten im Hiob-Buch drei Freunde auf den Plan. Drei Freunde Hiobs, die von seinem Elend, von seiner Not hören und die sich auf den Weg machen, ihn zu besuchen. Und ich lese das im Hiob-Buch, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Hiob hatte drei Freunde. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie von dem Unglück hörten, das Hiob getroffen hatte, da beschlossen sie, ihn zu besuchen. Und sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Sie sahen ihn schon von Ferne, doch sie erkannten ihn nicht. Als sie näher kamen und sahen, dass er es war, da fingen sie laut an zu weinen. Sie zerrissen ihre Kleider, sie warfen Staub in die Luft und auf ihre Köpfe. Dann setzten sie sich neben Hiob auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte blieben sie so sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. 7 Tage und 7 Nächte haben sie das ausgehalten und sie haben geschwiegen. Sie waren einfach da. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das Schweigen für uns heute sehr, sehr schwer auszuhalten ist. Die Stille sind wir nicht so gewohnt, sie ist dann auch schwer zu ertragen. Das wird schnell peinlich, wenn es zu lange zu still ist. Bei uns ist das so, in der Kirchengemeinde, wo wir zu Hause sind, da heißt es dann oft, wir wollen jetzt 1 Minute Stille halten am Beginn des Gottesdienstes. Und manchmal, das gebe ich zu, da schaue ich dann heimlich auf die Uhr, denn vorne steht schon das Musikteam und ich gucke, wie lange halten die das jetzt wohl aus? Es sind 20 bis maximal 30 Sekunden. Dann fängt die Musik an. Also 1 Minute Stille, das wäre ja unerträglich. Was will man machen in der Zeit? 7 Tage und 7 Nächte schweigen hier die Freunde. Wobei man später sehen wird am Hiob-Buch, in dieser Zeit haben sie sich vermutlich auch einiges zurechtgelegt, was dann später kommt in den nächsten Kapiteln. Und dann, vermutlich motiviert dadurch, dass Menschen da sind, die ihr Mitgefühl zeigen, motiviert dadurch, dass seine Freunde da sind, dann tut Hiob etwas, was angesichts seines Schmerzens und seines Leidens eine sehr notwendige und gesunde Reaktion ist, er beginnt zu klagen. Er findet seine Stimme wieder. Er gibt seinem Schmerz, seiner Trauer, dem Verlust, auch seinen Fragen einen Ausdruck. Er beginnt zu klagen und er lässt dies raus. Kapitel 3, da verflucht Hiob den Tag seiner Geburt. Kapitel 3, Vers 11, wäre ich doch gleich bei der Geburt gestorben oder noch besser schon im Leib meiner Mutter. Dann hätte ich das alles nicht hier durchmachen müssen und ertragen müssen. Und was in dieser Phase jetzt auch schon durchkommt, ist, Hiob leidet nicht nur an dem Verlust, er leidet nicht nur an den Schmerzen, die er hat, an allem, was ihm... Er leidet auch an Gott. An dem Gott, von dem er doch nicht loskommt, auch nicht loskommen will. Aber er leidet an ihm, weil er ihn nicht versteht. Und das kommt hier schon in Kapitel 3, er sagt... Kapitel 3, Vers 20, warum gibt Gott den Menschen Licht und Leben? Ein Leben voller Bitterkeit und Mühe. Warum macht er das? Warum hat er mir mein Leben gegeben, wenn es das hier jetzt alles sein soll, was ich durchmache? Seht, hier ist ein Mensch, der beginnt zu klagen, zu trauern und der das alles rauslässt. Und es zeigt sich, dass seine Freunde dieser Situation nicht gewachsen sind und dass sie ganz bitterlich versagen. Jetzt sind sie herausgefordert. Das, was Hiob sagt, damit kommen sie nicht klar. Der Erste legt los, dieser Eliphas, Kapitel 5, Vers 2, er sagt, du bringst dich um mit deinem Aufbegehren. So sinnlos kann doch nur ein Dummkopf handeln wie du. Kapitel 5, Vers 17, wie glücklich ist doch der Mensch, den Gott zurechtweist. Und wenn er dich jetzt erzieht, dann lehn dich nicht auf. Mit anderen Worten, erstens, wie kannst du es wagen, Gott so anzuklagen? So etwas tut man nicht. Zweitens, dein Leiden ist eine Zurechtweisung Gottes. Du hast gesündigt. Du musst etwas Schlimmes getan haben und dafür geschieht dir jetzt das, was dir geschieht. Du solltest besser in dich gehen, Buße tun und fragen, was passiert ist. Klammer auf, wisst ihr noch, was passiert ist, warum Hiob leidet? Leidet er, weil er gesündigt hat? Was war denn los im Himmel? Was hat das denn verursacht? Nicht seine Sünde, nicht seine Schuld. Natürlich gibt es das, aber hier bei Hiob ist es nicht so. Und das Dritte, also hast du dein Leiden still hinzunehmen. Leiser hast du zu sein, Buße zu tun, aber nicht so aufzubegehren, wie du es jetzt tust. Hiob, der von seinen Freunden Trost erwartet hätte, Halt, er reagiert umso verletzter und umso verzweifelter. Und das Ganze schaukelt sich eigentlich immer mehr hoch. Hiob sagt, Kapitel 6, Vers 4, es sind die Pfeile Gottes, die mich getroffen haben. Und sie haben meinen Geist mit ihrem Gift zerstört. Gott hat seine Pfeile aus dem Köcher geholt, hat sie in Gift getränkt, er hat auf mich gezielt und dann hat er geschossen. Er hat mich vergiftet, mich tödlich verletzt. Kapitel 6, Vers 11, woher nehme ich die Kraft noch auszuhalten? Wie kann ich leben ohne Hoffnung? Und dann sagt er zu seinen Freunden, Vers 14 ist das, wer so am Boden liegt wie ich, der braucht treue Freunde, dass er nicht aufhört, sich an Gott zu halten. Aber ihr enttäuscht mich wie Steppenflüsse, die trocken werden, wenn es nicht mehr regnet. Jetzt, wo ich euch am dringlichsten bräuchte, jetzt macht ihr mich hier so fertig. Und dann sagt er, belehrt mich doch, dann will ich gerne schweigen. Wo habe ich mich denn vergangen? Sagt es mir, wo? Was habe ich getan? Wo ist meine schlimme Sünde, durch die ich das hier alles erleide? Nun, das Jetzt tritt der Zweite auf den Plan und er kommt dem Ersten zur Hilfe. Der zweite Freund, der Bilder hat, er sagt, wenn du wirklich rein und schuldlos bist, dann wird Gott dir ganz gewiss zur Hilfe kommen. Aber du bist es nicht. Du musst etwas getan haben. Schweig jetzt endlich. Darauf Hiob, Kapitel 9, ich bin im Recht. Ich habe keine Schuld. Aber, dass ich im Recht bin, das hilft mir nichts bei ihm. Ob schuldig oder nicht, Gott bringt mich ja doch um. Gott bringt mich ja doch um. Ob ich was getan habe oder nichts getan habe, was nützt es denn? Und schließlich bricht auch der dritte Freund sein Schweigen und er kommt den anderen beiden zur Hilfe, bläst ins selbe Horn und er sagt in Kapitel 11, du Hiob musst dein Herz zu Gott hinwenden und deine Hände ihm entgegenstrecken, aber reinige dich zuerst von allem Unrecht und lass in deinem Haus nichts Böses zu. Und dann kannst du frei von Schuld den Blick erheben. Also alle drei haben ein und dieselbe Linie. Nicht zu klagen, sondern zu schweigen und nur die Schuld hier bei sich selbst zu suchen, Buße zu tun, umzukehren, das als eine Zurechtweisung Gottes still zu akzeptieren. Wie geht es Hiob mit den Ratschlägen seiner Freunde? Er sagt in Kapitel 13, Verse 4 bis 5, ihr selbst seid doch ratlos. Aber ihr deckt es zu mit Lügen. Kurpfuscher seid ihr, sagt Hiob, die ihr nicht heilen könnt. Es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet, denn dann könnte man euch noch für weise halten. Hättet ihr geschwiegen, hätte ich euch noch für weise gehalten. Und das geht dann über 20 Kapitel so weiter. Immer und immer wieder. Die Verzweiflung Hiobs, das Verletztsein Hiobs und das Unverständnis seiner Freunde und die Theologie seiner Freunde, die knallhart durchziehen. Warum ich diesen Text gewählt habe, ich glaube oder bin der Überzeugung, dass es das heute auch noch gibt. Wenn jemand ein schweres Leid erlebt hat, und ich rede hier, ihr Lieben, nicht von Menschen, die vielleicht, wo man sagt, die immer klagen und die da gar nicht mehr rauskommen aus ihrem Selbstmitleid. Sowas gibt es ja auch. Aber wenn jemand eine sehr, sehr schwere Zeit durchmacht, weil er Schweres erlebt hat, und wenn er dann unter Geschwistern ist, wo er den Eindruck hat, hier darf ich das rauslassen, was mich wirklich bewegt. Hier darf ich der sein, der ich bin. Und wenn mein Herz verletzt ist, dann werden auch diese Verletzungen herauskommen aus meinem Mund. Hier darf ich klagen, hier darf ich weinen, hier darf ich mich öffnen. Wenn er sich dann traut, das zu tun, vielleicht in einem Hauskreis oder wenn man mit anderen Geschwistern irgendwo anders zusammen ist, dann gibt es immer wieder Einzelne, die genau damit nicht klarkommen und die sofort meinen und damit reagieren, wie in einem Reflex, den Betreffenden zurechtzuweisen und genau in dieselbe Kerbe zu schlagen, und ihm, der da klagt, zu zeigen, erstens, warum sein Leiden berechtigt ist, warum es Sinn macht, ja, und warum er wahrscheinlich sein Leid auch selbst verschuldet hat. Eine Flut von Erklärungen und wahrscheinlich auch Anklagen kommt. Und ich dachte an eine Frau namens Ellie, die ist Anfang 60 und hatte vor einigen Monaten ihren Sohn verloren. Ihr einziger Sohn, ihr einziges Kind auch. Der Sohn war homosexuell und er ist an AIDS gestorben. Ellie wollte lange Zeit mit Gott nichts mehr zu tun haben. Sie hat es nicht verstanden, was alles passiert ist. Aber dann hat sie angefangen, sich wieder zu öffnen, bei Gott Halt zu suchen und wieder Gottesdienste besucht. Und ist schließlich sogar in ihren alten Hauskreis zurückgekehrt. Dort ist sie einige Male, ohne irgendetwas zu sagen, sie hört sich einfach alles an. Und dann kommt der Abend, an dem sie sich öffnet. Zum ersten Mal all ihren Schmerz, all das, was sie erlebt hat, es bricht aus ihr heraus, wie aus Hiob. Und sie fängt an zu weinen und zu klagen und auch anzuklagen. Und vermutlich schießt sie auch übers Ziel hinaus in ihrer Klage und Anklage. Und sie öffnet sich und sagt, warum hat Gott das zugelassen? Warum musste so etwas Schreckliches passieren? Mein Sohn Frank, er war so ein liebenswerter Mensch und er hatte sein ganzes Leben doch noch vor mich. Auch die Frage, warum hat er nicht zuerst mich geholt und sterben lassen, statt meines Sohnes? Ich würde mit ihm tauschen, ich würde mein Leben geben, wenn er noch leben dürfte. Nun, wenn es so weitergeht wie bei Hiob, und das ist jetzt fiktiv, dann würde Folgendes in dem Hauskreis passieren. Der Erste würde sagen, so darfst du nicht reden und so darfst du nicht fragen. Du darfst doch nicht nach dem Warum fragen. Alles, was dir passiert, hat einen Sinn und hat ein Ziel, also frage nach dem Wozu. Was will Gott dir damit sagen? Was will Gott dir damit sagen? Er will dir irgendetwas zeigen und sagen mit dem, was dir passiert ist. Du sollst daraus lernen. Dann kommt der Zweite. Und der Zweite findet es jetzt noch wichtig anzumerken, dass doch Homosexualität für Gott ein Greuel ist. Und das sagt er ihr auch. Das hat doch Gott nicht gewollt. Sie ist Sünde. Und AIDS ist dann vermutlich die Strafe Gottes für eben diese Sünde. Das heißt, sagt er, oder sie, nicht Gott ist schuld am Tod deines Sohnes, sondern dein Sohn selbst. Und dann kommt der dritte Freund oder die dritte Freundin. Und die sagt, und dass dein Sohn schwul geworden ist, hängt das nicht auch irgendwie mit eurer Erziehung zusammen? Schwulsein ist ja schließlich keine Vererbung, so habe ich mal gelesen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was euer und was dein Anteil daran ist? Hier kann man nur mit Hiob sagen, es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet. Dann hätte man euch für weise gehalten. Denn diese Antworten in dieser Situation sind sie menschenverachtend und zutiefst verletzend. Seht, wenn ein Mensch in sein Leid herauslässt, so, dass er weint und sich öffnet, was glaubt ihr, warum jemand das macht? Warum hat Elli das gemacht? Was hat sie sich erhofft von der Gemeinschaft? Wisst ihr, was sie sich erhofft hat? Trost hat sie sich erhofft. Trost und keine Antworten. Keine Richtigstellungen, keine Verteidigungen Gottes, keine Theologie, sondern Trost. In dieser Situation wäre Trost das Richtige gewesen. Und wir können das doch, also in anderen Lebenssituationen. Denkt an eine Mutter, sie hat ein kleines Kind, sagen wir 1,5 Jahre, das kann schon laufen, aber ist noch ein bisschen eierig auf den Beinen. Und das Kind stocht los. Über einen Schotterweg. Es tut immer besonders weh, wenn man sich da hinlegt. Also, das Kind läuft und die Mutter ruft noch hinterher, aber nicht so schnell. Hört doch kein Kind drauf, stocht los, fällt hin und das Knie aufgeschlagen, alles blutet. Was macht das Kind? Man kann bis 3 zählen, es muss erstmal Luft holen und dann fängt es an zu schreien. So laut wie es geht. Das ist so ein Leiden, so ein Klagen, das muss raus. So, und was macht die Mutter? Die läuft hin, nimmt das Kind in den Arm und tröstet es nach allen Regeln des Trostes. Da wird gedrückt, da wird gepustet auf die Stelle. Und falls es irgendwo in der Nähe des Hauses ist, da wird ein Riesenpflaster geholt und das kommt da drauf. Und dann gibt es noch ein Eis zur Kühlung und was weiß ich nicht noch. Und dann vielleicht später, dann wird die Mutter sagen, aber ich habe dir auch gesagt, nicht so schnell laufen. Aber in der Situation, wo das Kind schreit, wo es weint, da ist es instinktiv klar, da ist Trost angesagt. Keine Erklärung. Keine Belehrungen, so und so hättest du laufen müssen, das ist dir jetzt passiert, damit du daraus lernst. Warum schaffen wir das nicht, in ähnlichen Situationen das auszuhalten, wenn es jemandem so dreckig geht und er lässt das raus? Es heißt ja nicht, dass du dann alles gutheißen sollst, was der Betreffende sagt. Du musst es nicht alles richtig halten. Vielleicht ist er auch übers Ziel hinausgeschossen. Und trotzdem, wenn ein Mensch nach Trost ruft, dann sollten wir ihm genau das geben, ihn trösten. Wie tröstet man? Ich glaube, bei Erwachsenen so sehr viel anders als bei Kindern ist es doch nicht. Wenn du dem Menschen nahestehst und das angemessen ist, dann wirst du ihn in den Arm nehmen und körperliche Nähe geben. Du kannst ihm auch sagen, du, dass dein Mitgefühl, deine Anteilnahme zeigen und sagen, das tut mir so weh, was ich erlebe. Und das macht auch mir eine Menge aus. Und wenn man den Glaubensaspekt, das Vertrauen auf Gott mit hineinbringen will, dann kann man sagen, du kannst es im Moment nicht, ich merke das. Aber ich möchte für dich beten und ich werde für dich beten. Ich verstehe das nicht, was alles passiert, aber ich glaube daran, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und ich werde mit dafür beten und flehen, dass er dich hier wieder rausholt. So, Nähe vermitteln, Halt geben, Trost geben. Das ist eigentlich die wichtige Botschaft, oder was mir so wichtig war. Wenn ein Mensch sich doch euch anvertraut mit seinen Verletzungen, dann ist es ein ganz hohes Gut. Versteht ihr? Wenn jemand das Tiefste seines Herzens ausschüttet vor dir, dann vertraut er dir absolut. Das macht man nicht an jeder Straßenecke. So herauszulassen, wie es einem geht, wie man sich fühlt. Das macht man unter Freunden, unter Geschwistern, so wie Hiob das getan hat. Das ist ein hohes Gut. Versuche doch einmal dem Reflex zu widerstehen, sofort den Anwalt Gottes zu spielen. Sofort eine Erklärung zu haben, sofort zu wissen, warum dies und jenes alles passiert ist. Sondern das auszuhalten, einfach nur da zu sein, mitzugehen, mitzutragen, Anteil zu nehmen, nah zu sein, nicht wegzulaufen. Das wäre in dieser Situation das Beste. Und noch ein zweiter Gedanke zum Schluss, der kann durchaus kürzer formuliert werden. Ich nehme es mir zumindest vor. Ich habe mich gefragt, warum reagieren eigentlich die Freunde Hiobs so? Was motiviert die so zu antworten? Und mein Verdacht ist, ich kann es nicht belegen, aber mein Verdacht ist, es geht den Freunden Hiobs auch gar nicht so sehr darum, Hiob zu helfen. Vielleicht geht es ihnen sogar in dieser Situation dann bei ihrem Argumentieren gar nicht mehr um Hiob, sondern es geht ihnen in dieser Situation jetzt darum, ihr eigenes Glaubenssystem zu schützen und zu bewahren. Denn das würde zusammenbrechen, wenn sie das, was Hiob da formuliert, an sich heranließen. Das darf nicht sein, was Hiob da sagt. Das passt nicht in das, was sie sich, die Freunde, in ihrer Theologie zurechtgelegt haben. Das geht so nicht. Gott ist immer berechenbar. Im Übrigen, die Bibel sagt, wir können ihm voll vertrauen. Sie sagt ja nicht, dass er unberechenbar ist. Sondern es geht schlicht darum, dass es manchmal Situationen gibt, auf die wir eben nicht immer sofort eine Antwort haben. Und das wird jeder von euch kennen. Manchmal denke ich mir, vielleicht, wenn wir in Gottes neuer Welt sind, dann werden sich diese Fragen alle lösen, oder aber wir haben sie vielleicht gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber manchmal gibt es auch etwas, was offen bleibt. Aber bei den Freunden Hiobs, da gibt es nichts, was offen bleibt. Da gibt es für jede Frage eine Antwort, für jeden Pott den passenden Deckel. Seht, ich denke, dass der Glaube in seinem Wesen, in seinem Herzen doch Vertrauen ist, oder? Und was ist Vertrauen? Vertrauen heißt, ich lasse mich fallen, ohne Sicherheiten zu haben. Ich habe keine Sicherheiten. Wir machen das manchmal in der Jungschar, haben wir das gemacht, einen sehr effektiven Vertrauenstest. Du stellst dich so hin, hinter dir steht jemand, der verspricht, dich aufzufangen. Und dann Augen zu und dann fallen lassen. Ich kann das jetzt nicht demonstrieren, weil eben gar keiner da steht. Und es ist sehr, sehr schwierig, das zu tun. Wisst ihr, was die meisten machen? Es gibt so diesen Punkt, wo du genau merkst, also jetzt gebe ich die Kontrolle ab. Jetzt gebe ich die Kontrolle ab. Und das ist der Punkt, wo die meisten einen Schritt nach hinten machen. Denn ansonsten würde ich mich fallen lassen. Noch viel krasser ist dieser Test, wenn du dich auf einen Tisch stellst und dann dich auffangen lässt. Wobei dann sehr, sehr wichtig ist, dass die, die dich auffangen, auch die körperliche Kraft dafür haben. Du musst ja dann schon die richtigen Leute aussuchen, denn es soll ja nicht ein Test für die Fänger werden, sondern ein Test für die, die aufgefangen werden. Aber das ist so, so schwer, das durchzuziehen. Versucht es wirklich mal. Das ist Vertrauen. Ich gebe die Kontrolle ab. Und das heißt für mich, aus meiner Sicht, das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Immer kontrollieren zu wollen. Da kannst du dich nicht fallen lassen, da machst du erst zwei Haken oben an die Decke, machst zwei Bungee-Seile daran, prüfst das Ganze, misst es aus, kettest dich an und wenn du so doppelt gesichert bist und unten noch ein Netz ist zum Auffangen, falls du nicht aufgefangen wirst, dann lässt du dich fallen. Das hat mit Glauben dann nichts mehr zu tun. Und ich habe den Verdacht, dass manchmal das, was wir Glauben nennen, letztlich nur ein Instrument ist, damit wir die Kontrolle behalten. Damit unser Leben abgesichert ist. Nicht hoffentlich Allianz versichert, sondern hoffentlich bei Gott versichert. Und zwar, das funktioniert dann nur so, wenn dieses System aber absolut wasserdicht ist. Wenn alles berechenbar ist, wenn alles aufgeht. Das ist so schwer zu erklären, ich weiß. Aber das ist dann nicht Glauben. Jeder von uns hat das Bedürfnis nach Sicherheit, natürlich. Und das Kontrollbedürfnis ist bei den Menschen unterschiedlich. Es gibt Kontrollfreaks. Wenn du die als Chef hast, ist das eine Katastrophe. Menschen, die alles absichern wollen. Aber dieses Bedürfnis, etwas absichern zu wollen, ich glaube, das steckt in jedem von uns drin. Aber seht, das Schwierigste im Glauben ist gerade das, dass ich mich fallen lasse, ohne Sicherheiten zu haben. Und das konnten die nicht. Das konnten die nicht, die Freunde hier von dem Hiob. Ein Beispiel, was mir dazu, wo ich das so gemerkt habe bei einem Menschen. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht uns auf ganz, ganz viele Nebengleise, aber vielleicht kann ich damit was verdeutlichen. Als ich als Pastor angefangen habe, ganz am Anfang, wurde ich sehr schnell in einen Konflikt mit hineingezogen. Es gab da jemanden, der schon lange in der Gemeinde war, der hat sich sogar mit aufgebaut. Und dann ist der bei der Wahl zur Gemeindeleitung nicht gewählt worden. Bei der Ältestenwahl. Und, das ist jetzt meine Interpretation, dann ging ihm das so ein bisschen so wie Roland Koch. Der hat sich nämlich gesagt, Mensch, ich kann hier nichts mehr werden. Ich kann hier nicht mehr das machen, was ich gerne gemacht hätte. Und er hat einen Weg gesucht, die Gemeinde zu verlassen. Und dazu braucht man natürlich einen Schuldigen. Und da war ein unerfahrener Pastor, der übrigens auch viele Fehler macht und gemacht hat, ein unerfahrener Pastor natürlich gerade recht. Dann hat er mich eingeladen und dann hat er mich verwickelt in eine Diskussion. Und zwar gibt es in Amerika in der evangelikalen Bewegung eine Erklärung, die Chicagoer Erklärung von der absoluten Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift in allen ihren Aussagen. So, und das Ding sollte ich jetzt gutheißen. Und ich wusste erstmal gar nicht, was der überhaupt von mir wollte. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du was, oder ich glaube, ich habe ihn gesiezt, wissen Sie was? Ich kann doch die Bibel nicht absichern, aber ich kann ihr vertrauen. Ich vertraue darauf, dass in dem, was da steht, Gott zu mir spricht. Ich vertraue darauf, dass das wahr ist, was da steht. Aber ich habe doch keine Beweise dafür. Ja doch, die Archäologie, na klar, es gibt natürlich Hinweise und vieles mehr, dass die Bibel recht hat. Ihr kennt die ganzen Bücher, die auch gut sind und richtig. Und die Bibel hat doch recht, ein Klassiker. Aber letztlich ist es doch Vertrauen, oder nicht? Ich vertraue diesen Worten, ich vertraue der Bibel. Wisst ihr, was er gesagt hat? Der hat dann gesagt, ist gar nicht wahr. In der Bibel steht doch selber, Psalm 119 zum Beispiel, dass alles, was in ihr steht, richtig ist. Da habe ich wieder gesagt, Moment. Aber dass, wenn das in der Bibel selber steht, dann vertraust du doch auch darauf. Ich könnte auch ein Buch schreiben. Ich schreibe da den größten Mist rein und dann sage ich, schreibe ich in mein Buch, alles, was hier steht, ist wahr. Also wir haben uns immer und immer im Kreise gedreht und wisst ihr was? Immer um diesen einen Punkt. Vertrauen oder Kontrolle? Sicherheit oder sich fallen lassen? Und meine Überzeugung ist die, dass du im Glaubensleben, in deinem Weg mit Gott, wirst du die größten Erfahrungen dort machen, wo du bereit bist, dich fallen zu lassen. Und die Absicherung futsch ist. Da ist Gott. Da wirst du aufgefangen und da kannst du das erleben. Schau, du liest in der Bibel und du vertraust darauf, dass sie wahr ist. Und deshalb handelst du danach. Wir haben hier gebetet, wir haben die Augen geschlossen und wir haben zu Gott geredet. Und wir vertrauen darauf, dass da jemand ist, der uns hört. Der antwortet, der uns sieht, der uns kennt. Aber eine Absicherung gibt es nicht. Du fängst an, dich mit Christus zu beschäftigen. Du willst Jesus nachfolgen, sein Leben nach ihm ausrichten. Und du vertraust darauf, dass es das Beste ist für dein Leben, was du tun kannst. Aber eine Absicherung hast du nicht. Du setzt all dein Denken und Handeln und Hoffen auf Gott, um seine Herrschaft zu erleben. Und du tust das im Vertrauen. Und zu guter Letzt, wenn es ans Sterben geht, wir sterben im Vertrauen darauf, dass Christus uns nicht loslässt und dass es ein ewiges Leben gibt und dass er stärker ist als der Tod. Aber eine Sicherheit gibt es doch dafür nicht. Das ist der letzte und vielleicht der größte Schritt des Vertrauens, des sich fallen lassens in göttliche Arme. Ich komme zum Schluss. Das muss man unbedingt noch sagen. Wie endet denn das Hiob-Buch? Wie hört es denn auf? Nun zunächst, Kapitel 38, da offenbart Gott sich dem Hiob. Jetzt ist Gott es, der das Schweigen bricht und der anfängt zu reden. Und der sich in seiner Herrlichkeit, seiner Macht dem Hiob offenbart. Ich kann das nicht alles lesen, aber das lohnt sich, das einmal zu tun. Und Gott zeigt sich, er lässt sich auf den Hiob ein, er zeigt sich ihm so intensiv und so deutlich. Wisst ihr, was Hiob sagt in Kapitel 42, die Verse 5 und 6? Hiob sagt, ich kannte dich ja nur vom Hörensagen, aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Gott hat ihn da erreicht, wo seine Freunde ihn nicht erreichen konnten. Und er hat Gott gesehen und geschaut und er sagt, ich kannte dich bisher nur vom Hörensagen. Und jetzt kommst, wisst ihr, was Hiob zu den Freunden sagt? Mit ihrer Theologie, die sie sich immer zurechtgelegt haben? Kapitel 42, die Verse 7 und 8. Gott sagt zu den Freunden Hiobs, ich bin zornig auf euch, denn ihr habt nicht die Wahrheit geredet über mich. Ich bin zornig auf euch. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Darum, sagt Gott, jetzt holt euch 7 junge Stiere und 7 Widder und geht damit zu Hiob und opfert sie mir als Brandopfer für eure Schuld. Und mein Diener Hiob, der soll für euch beten, denn auf ihn werde ich hören und ich werde euch nicht für euren Unverstand bestrafen. Denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Manchmal denke ich mir, wenn man so Verse aus dem Hiob-Buch nimmt und das, was die Freunde gesagt haben, zitiert und auf Karten schreibt, dann sollte man sehr aufpassen. Dann müsste man eigentlich diesen Vers noch drunter schreiben. Hier wird nicht die Wahrheit gesagt über Gott. So, und dann kann man das auf fromme Spruchkarten schreiben. Amen.
Herr, ich möchte mich fallen lassen. Fallen lassen bei allem, was du gibst, was du mir gibst und was du mir nimmst. Möchte ich dir vertrauen. Möchte mich in deine Arme fallen lassen und keinen Schritt zurückgehen. Ich danke dir, dass du da bist und ja, hilf mir, dass ich in allem dir vertraue und an dich denke und dir mein Lob gebe, denn du bist es wert, dass ich dir vertraue, dich lobe und dir zurufe, dass du mein Gott bist.
To say, but blessed. Ich geb dir mein Oh,
Wer am Boden liegt, braucht einen treuen Freund. Das ist ein Satz, der mir heute Morgen hängen geblieben ist. Wer am Boden liegt, der braucht jemanden, der ihm zuhört. Vielleicht geht es dir heute Morgen so und du liegst am Boden und du möchtest eigentlich das rausschreien, was dich bewegt, aber du hast bislang niemanden gefunden, der dir zuhört. Heute Morgen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, dass dir jemand zuhört. Mitarbeiter des Gebetsteams sitzen gleich hier und haben ein offenes Ohr für dich. Und du kannst ihnen sagen, was auf deiner Seele liegt. Und sie werden dir nicht nur zuhören, sondern sie werden auch gemeinsam dein Anliegen vor unseren treuen Gott bringen. Sie werden gemeinsam mit dir beten. Zum Schluss wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen und ihn für eine gute Woche bitten.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.